Es war 6 Tage vor dem Passafest, dass Jesus wieder einmal nach Bethanien kam. Und fast immer, wenn er in Bethanien war, nach seiner Gewohnheit in das Haus des Lazarus einkehrte. Es war nur kurze Zeit, nachdem er eben diesen Lazarus vom Tode auferweckt hatte. Und nun war Aufregung. Aufregung in Bethanien, aber Aufregung auch bis nach Jerusalem. Viele strömten in diese kleine Stadt, um nicht nur Jesus persönlich zu begegnen, sondern vielleicht besonders auch, um diesen Mann zu sehen, der vom Tode auferweckt worden war. Und die Berichte von dem, was sich dort zutrug, wurden nach Jerusalem weitergetragen und erhöhten die Aufregung nur noch mehr. Jeder wollte Jesus sehen und hören. Und sie fragten sich, würde Lazarus, der Auferweckte, mit seinem Herrn gemeinsam zum Fest, zum Passafest nach Jerusalem kommen? Würde vielleicht sogar der Prophet selbst, wie viele erhofften, an diesem hohen Festtag zum König gekrönt werden? Während all diese Aufregung im Gange war, versammelten sich die Priester und Pharisäer, die Führer des Volkes, und sie waren mit einem Dilemma konfrontiert. Denn seitdem diese Auferweckung vom Tode des Lazarus geschehen war, hatte sich das wie ein Lauffeuer verbreitet und die Sympathien des ganzen Volkes waren nun auf der Seite von Jesus. Aber umso beliebter und bekannter Jesus wurde, umso mehr wurde er zum Feind der Führer des Volkes. Und es war ihnen klar, sie konnten ihn unter diesen Umständen nicht öffentlich am Fest ergreifen. Und so beschlossen sie, ihn heimlich gefangen zu nehmen. Aber nicht nur das, sondern sie wollten auch diesen Lazarus, der ihnen ein Dorn im Auge war, der ein lebendes Zeugnis war für die göttliche Macht, die Christus verliehen bekommen hatte. Sie wollten diesen Mann, der 4 Tage im Grabe tot gelegen war, ebenso wie Jesus umbringen. Um damit das lebendige Zeugnis, das er verkörperte, zum Schweigen zu bringen. So weit hatte der Neid und die Vorurteile diese Männer getrieben. Wiederum einige Tage später, 2 Tage vor dem Passafest nun und ebenfalls noch in Bethanien, veranstaltete ein Pharisäer mit dem Namen Simon ein Fest. Ein Fest zu Ehren von Jesus. Dieser Simon wurde auch der Aussätzige genannt. Und wir können davon ausgehen, dass er eben jenen Aussatz bis zu dem Moment an sich trug, bis er Jesus begegnet war. Dass Jesus ihn von seinem Aussatz geheilt hatte und dass er nun auch zum Dank und zur Anerkennung dieser Heilung Jesus ein Fest veranstalten wollte. Aber obwohl Simon körperlich geheilt worden war, hatte er doch Jesus nicht als seinen Erlöser, nicht als seinen Retter und Heiland angenommen. In seinem Denken war er noch der Alte. Und so können wir uns vorstellen, an dieser Tafel, bei diesem Fest zur Ehre von Jesus, dass auf der einen Seite Jesu Simon, den er vom Aussatz geheilt hatte, saß oder lag, und auf der anderen Seite Lazarus selbst, der vom Tode auferweckt worden war. Und in der Mitte Christus, aber um ihn herum versammelt noch viele weitere Jünger. Da war auch Martha anwesend, wie wir in den Evangelien lesen, die wieder einmal Jesus und den Jüngern diente. Aber es war auch Maria dort. Und Maria war in dieser Situation nicht nur gekommen, um Jesus und seinen Worten zu lauschen, sondern sie war in besonderer Weise deshalb gekommen, weil sie sich etwas in ihrem Herzen vorgenommen hatte. Sie wollte Jesus ihre Liebe und ihre Ehre, ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Sie wollte Jesus auf eine Art und Weise ehren, wie es vermutlich niemand zur damaligen Zeit bis dahin getan hatte. Maria hatte sich für diesen Zweck ein ganz kostbares Gefäß mit Salböl gekauft. Der Wert dieses Fläschchen mit unverfälschtem Duft, mit dem Öl der Narde, waren 300 Silberstücke. Das ist ein Jahreslohn gewesen. Und es muss für Maria ein großes Opfer bedeutet haben, dieses Geld aufzubringen, um dieses teure Öl zu kaufen. Maria hatte in den Tagen zuvor Jesus von seinem Tode sprechen hören. Und sie war sicherlich bekümmert in ihrem Herzen über diese Ankündigung. Und vielleicht gerade auch deswegen war es ihr ein umso größeres Anliegen, nun Jesus das auszudrücken, was sie in ihrem Herzen empfand. Aber auch aufgrund der Situation, dieser Aufregung, die da im Gange war, hörte sie auch die Worte: Jesus, der Prophet, soll jetzt in Jerusalem am Passafest vielleicht endlich zum König gekrönt werden. Und so hatte sich diese Trauer in ihrem Herzen wohl auch in Freude verwandelt bei der Vorstellung, dass ihr Herr nun König würde. Und was für ein passendes Geschenk, kein passenderes gab es wohl, als ihn mit Öl zu salben. Jesus hatte ihr die Sünden vergeben. Aber nicht nur das, Jesus hatte sie von der Besessenheit 7-mal von Dämonen befreit. Er hatte sie freigemacht im umfänglichen Sinn. Aber nicht nur das, er hatte auch den geliebten Bruder von Maria, Lazarus, vom Tode auferweckt. Und so lesen wir in allen 4 Evangelien von dieser Begebenheit der Salbung Jesu durch die Sünderin. In Lukas 7, Vers 38 möchte ich beispielhaft diesen Vers hier lesen, wo beschrieben wird, was Maria dort tat. Es heißt dort, Lukas 7, Vers 38, Maria trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen. Und sie küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Und wenn wir die Berichte der anderen Evangelien dazu nehmen, dann bekommen wir hier dieses Bild, dass Maria das teure Öl, das einen unglaublich intensiven Geruch ausströmte, aufbrach und damit das Haupt und die Füße von Jesus salbte. Das Essen zu dieser damaligen Zeit war ja so, dass man nicht wie wir heute um einen Tisch herum auf Stühlen saß, sondern dass die zum Mahl geladenen Personen um einen flachen Tisch herum lagen, sodass ihre Füße nach außen gestreckt waren. Und ich glaube nicht, dass Maria in dieser Situation Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte durch das, was sie da tat. Vermutlich ging sie ganz vorsichtig und vielleicht fast heimlich zu den Füßen von Jesus hin und begann sie zu ölen und zu weinen. Aber, und das hat Cornelia schon am Beginn erwähnt, dieser Geruch, der sich in der Folge ausbreitete, der Geruch vom Nardenöl, der ließ sich nicht verheimlichen. Es heißt, er erfüllte das gesamte Haus und jeder merkte, was da passierte. Ich habe ein kleines Fläschchen von Nardenöl für diese Predigt gekauft und ich habe mir einen Tropfen von diesem Öl auf meine Hand gegeben, um einmal zu sehen, wie das riecht. Und noch Stunden später war der Geruch auf meiner Hand. Ihr werdet den Geruch von dem Nardenöl auch heute an verschiedenen Orten in diesem Haus riechen können. Es ist ein spezieller, ein ganz ungewöhnlicher Geruch, ein intensiver Geruch. Und jeder, der möchte, ist dann auch im Anschluss noch eingeladen, vielleicht einen Tropfen davon auf seine Hand zu nehmen, wenn er diesen Geruch mit nach Hause nehmen möchte. Die Jünger nahmen wahr, durch das, was ihnen ihre Nasen unmissverständlich mitteilten, was da geschah. Und im Besonderen wurde Judas aufmerksam. Er beobachtete Maria, er sah dieses Öl, er wusste in seinem Kopf den Wert und für wie viel Geld man das hätte verkaufen können. Er war missgünstig. Und er begann offensichtlich am Anfang leise den anderen Jüngern gegenüber seinen Missmut auszudrücken. Er raunte herum, er klagte, und er klagte nicht nur Maria an für das, was sie tat, sondern er verbreitete auch gegenüber Jesus eine Kritik. Jesus, der so eine Vergeudung zuließ. Er kritisierte ihn gegenüber seinen Mitjüngern. Und während das Nardenöl diesen intensiven Duft verströmte, breitete sich zugleich die Unzufriedenheit unter den Jüngern wie ein Gestank aus. Judas war ja der gewesen, der für die ganze Gruppe der Jünger die Kasse verwaltete. Er hatte diesen Beutel und er hatte offensichtlich schon seit längerer Zeit aus diesem Beutel immer wieder etwas für seine eigenen Zwecke genommen, gestohlen, für sich selbst missbraucht. Und nun nutzte er jede Gelegenheit, um irgendwie wieder an Geld zu kommen. Vielleicht auch deswegen, um diesen Diebstahl, den er verübt hatte, zu verheimlichen. Um vielleicht durch das Geld, das da reinkommt, seine Sünde irgendwie geheim halten zu können. Und oft drückte er das aus mit einer scheinbaren Nächstenliebe. Er sagte, was für eine Verschwendung, lasst uns das Geld doch lieber für die Armen verwenden. Ich möchte die Worte von Judas aus Johannes 12, die Verse 5 bis 6, zum Ausdruck kommen lassen. Ich lese Johannes 12, die Verse 5 bis 6. Dort sagt Judas, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Wenn diese Salbe tatsächlich verkauft worden und ihr Erlös in den Beutel gelegt worden wäre, dann hätten die Armen davon keinen Nutzen gehabt. Dann hätte nur eine Person davon Nutzen gehabt. Was für ein unglaublicher Kontrast, der uns hier begegnet. Da ist Maria, die bereit ist, Jesus ein Opfer zu bringen, im Gegenwert eines ganzen Jahreslohnes. 300 Silberstücke. Und Judas, der so geizig ist, dass er nur wenige Stunden später für ein Zehntel dieses Betrages, für gerade einmal 30 Silberstücke, Jesus Christus, den Herrn der Welt, zu verraten und zu verkaufen. Maria diente Jesus, aber Judas diente nur sich selbst. Das Verhalten von Maria war für Judas offensichtlich ein Anstoß. Und sicherlich auch deshalb, weil ihr leuchtendes Vorbild, ihre Liebe und ihre Haltung Jesus gegenüber und ihr selbstloses Verhalten in ihrem Opfer Judas unmissverständlich mit seinem eigenen Herzen, mit seiner Habgier und mit seinem Verhältnis zu Jesus konfrontierte. Judas wurde beschämt durch das, was er da sah. Er wurde zur Eifersucht gereizt und so versuchte er nun seinerseits Maria zu beschämen. Die Jünger ließen sich von ihm täuschen. Sie ließen sich durch dieses angebliche Mitgefühl des Judas in die Irre führen. Und auch sie drückten nun ganz offen und frei heraus ihren Missfallen gegenüber Maria aus. Was soll diese Verschwendung, sagten nun auch sie. Und ich kann mir gut vorstellen, wie Maria sich in diesem Augenblick gefühlt haben muss. Diese Tat, die sie da an Jesus beging, dass sie da zu seinen nackten Füßen hinging, die ihm dieses Öl auf die Füße goss, mit ihren Tränen und mit ihrem Haar ihn salbte und trocknete. Das war eine Situation, die intim war. Das war eine Situation, in der sich Maria in tiefstem Maße verletzlich machte. Sie machte sich verletzlich und gerade da hinein kam nun dieser Vorwurf und dieser bewusste Angriff. Ich glaube, dass Maria sich in diesem Moment wahrscheinlich am liebsten einfach still und heimlich davongeschlichen hätte. Aber genau in diesem Augenblick, als der Vorwurf der Jünger kam, hörte sie plötzlich die Stimme von Jesus. Jesus, der das nicht einfach zuließ. Jesus, der Maria in Schutz nahm und sagte, lasst sie in Frieden. Was bekümmert ihr sie? Jesus verteidigte Maria und das, was sie tat. Er sah in ihr Herz hinein. Er sah ihre Verletzlichkeit und ihre Scham. Und er wusste auch, dass das, was sie da tat, aus Liebe und Dankbarkeit ihm gegenüber geschah. Dass sie mit Worten nicht ausdrücken konnte, wie dankbar sie ihm für die Erlösung aus ihrer Schuld war. Und dass sie es durch diese Handlung nun ausdrücken wollte. Und so entgegnete er ihr seinerseits mit Dankbarkeit und Wertschätzung. Vor allen anderen drückte er diese Wertschätzung ihr gegenüber aus, indem er sagte, das ist in Markus Kapitel 14, die Verse 6 bis 8, sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr allezeit bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Maria hatte Jesus mit Öl beschenkt zu einem Zeitpunkt, als er noch lebte. Als Jesus noch lebendig war, als er ihre Liebe spüren und hören und sogar riechen konnte. Ganz anders war die Situation zwei Tage später, als Jesus vom Kreuz herabgenommen wurde und von Josef von Arimathea und Nikodemus in ein Grab gelegt und für seinen Tod gesalbt wurde. Da waren Tränen, da war Trauer über den Tod von Jesus. Aber Jesus konnte nichts davon spüren, er konnte nichts davon wahrnehmen. Und auch als am ersten Tag der neuen Woche eine Gruppe von Frauen zum Grab kam, um Jesus, den Leichnam von Jesus zu salben, konnten sie das nicht mehr tun. Denn Jesus war bereits vom Tode auferstanden. Alleine Maria bewies die Tiefe ihrer Liebe gegenüber ihrem Erlöser, als er diese noch wahrnehmen konnte. Sie salbte ihn für sein Begräbnis. Und ich glaube, dass Jesus die Erinnerung an diese Liebe in seine schwerste Stunde und in diese Finsternis, in den Stunden vor dem Kreuz hineintrug. Wahrscheinlich trug er sogar noch den Duft selbst an seinem Leib mit in das Grab. Wenn schon ein einziger Tropfen von diesem Öl noch viele Stunden später zu riechen ist, dann glaube ich, dass ein ganzes Fläschchen, das auf dem Haupt und in den Haaren von Jesus und über seine Füße vergossen wurde, sicherlich auch noch einige Tage später zu riechen war. Der Duft der Liebe und Anerkennung von Maria begleitete Jesus in den Tod. Und so konnte er noch vor seinem Tod einen Vorgeschmack auf das bekommen, was ihm von der Menge der erlösten Menschen der ganzen Welt durch sein Opfer in Ewigkeit an Dankbarkeit begegnen würde. Es hat einen Unterschied gemacht für Jesus, dass er noch lebte, dass er das noch miterleben durfte. Und ich glaube, dass in dieser Tat von Maria für uns eine wichtige Botschaft steckt. Für uns, die wir heute leben. Wie oft bringen wir unseren Mitmenschen unsere Liebe, unsere Gnade, unsere Vergebung oder unsere Anerkennung erst dann entgegen, wenn es zu spät ist? Wie oft beschenken wir die Toten mit wunderschönen Blumen oder wir singen ihnen die schönsten Lieder? All unser Groll oder unser Zorn oder unsere Verbitterheit wird plötzlich im Angesicht des Todes eines Menschen irrelevant. Und wir sehnen uns nach einer Chance, noch einmal mit diesem Menschen zu sprechen. Wenn wir doch nur einmal noch die Gelegenheit hätten. Was hätten wir dann nicht alles getan? Aber im Leben, wenn wir diese Chance haben, ergreifen wir sie oft nicht. Heute ist der Tag. Jetzt ist der Moment, an dem wir aufgerufen sind, unsere Liebe gegenüber unseren Mitmenschen zum Ausdruck zu bringen. Und Jesus hat ganz deutlich gemacht, dass wer seinen geringsten Bruder eine Tat der Liebe schenkt, der schenkt zugleich Jesus seine Liebe. Aber es ist auch heute der einzige Moment und heute der einzige Tag, an dem wir Gott unsere Dankbarkeit durch unsere Opfer zum Ausdruck bringen können. Eines Tages wird es dafür zu spät sein. Und wir wissen nicht wann. Wir wissen nicht, wann wir sterben. Das Beispiel von Judas sollte uns hier ebenso eine Lehre sein. Und ich glaube, jeder von uns ist aufgerufen, sich diese Frage zu stellen, tief im Herzen: Mein Leben, ist mein Leben geprägt davon, dass ich Gott diene? Ist mein Leben geprägt davon, dass ich meinem Mitmenschen diene? Oder diene ich vielleicht wie Judas in erster Linie mir selbst? Die Handlung, diese Salbung von Maria an Jesus, war eine prophetische Handlung. Sie war offensichtlich durch den Heiligen Geist zu diesem Entschluss geraten, durch ihn geführt worden. Es war aber nicht nur eine prophetische Handlung, sondern zugleich auch die Handlung einer Prophetin. Wir haben Parallelen dazu im Alten Testament, beispielsweise in der Situation, wo der Prophet Samuel dem jungen David begegnet. David, der gerade vom Feld, von der Herde seines Vaters kommt, wird vom Propheten Samuel mit Öl, das er auf sein Haupt gießt, zum zukünftigen König gesalbt. David ist ein Gesalbter. Und dieses Wort, der Gesalbte, das bedeutet ja auf Hebräisch der Messias, Mashiach, und auf Griechisch Christus, der Gesalbte. Christus ist der Gesalbte, der Messias Gottes. Und so wird er in diesem Moment von Maria nicht nur für sein Begräbnis gesalbt, sondern zugleich auch für seine Intronisation, für die Königsherrschaft, die er kurze Zeit später für ewig ersteigen würde. Als Jesus auf dieses Kreuz geht, als Jesus sein Leben in den Tod gibt, besteigt er den Thron, auf dem er in Ewigkeit herrschen würde. Einen Thron der Liebe, der Selbstaufopferung und der Herrlichkeit, der die Grundlage für sein ewiges Reich liegt. Jesus legt am Kreuz als König diesen Grundstein für das ewige Friedensreich. Und in diesem Augenblick besiegt er in seiner göttlichen Autorität durch seinen eigenen Tod den größten Feind. Er besiegt die Finsternis und er besiegt den Tod für alle Ewigkeit. Wie das gläserne Duftgefäß der Maria zerbrochen wurde, um mit seinem Wohlgeruch das ganze Haus zu erfüllen, so musste auch Christus sterben und sein Leib gebrochen werden. Damit der Wohlgeruch seines Lebens und der Wohlgeruch seiner Auferstehung die ganze Welt erfüllen würde. So wie wir im Epheserbrief in Kapitel 5, Vers 2 lesen, wo es heißt, Christus hat uns geliebt und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Und als Jesus noch einmal den Blick auf Maria richtet, spricht er Worte der Wertschätzung und sagt, wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Was für eine Vorstellung, dass in der ganzen Welt bis zum letzten Winkel dieser Erde, ja noch über diese Welt hinaus, über Jahrtausende hinweg, diese Liebestat von Maria an Jesus verbreitet werden würde. Es gab Königreiche und Herrscher auf dieser Welt, deren Namen in Vergessenheit geraten ist. Es gab reiche und mächtige Propheten, an die sich heute niemand mehr erinnert. Aber das, was Maria in Liebe Jesus als Dienst erwies, das wird bis zum Ende der Welt als Zeugnis der Liebe, die Gott zu uns hat, in Erinnerung bleiben. Und als Zeugnis der Liebe und Dankbarkeit, die auch wir Jesus gegenüber zum Ausdruck bringen dürfen. Und so möchte ich euch heute in diesem Abendmahl einladen, dass Jesus, der uns alles geschenkt hat, Jesus, der bereit war, alles aufzugeben für uns, für jeden Einzelnen von uns, dass wir diesem Jesus unsere Dankbarkeit und unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen, durch unser Leben, jetzt und heute. Denn diese Dinge werden nie in Vergessenheit geraten. So vieles, was wir in unserem Leben tun, wird in Ewigkeit nicht mehr relevant sein. Aber wenn wir unsere Liebe und unseren Dienst an Christus und an unserem Nächsten vollbringen, dann wird das noch in Ewigkeit sichtbar und spürbar sein. Amen.